Anfangen möchte ich heute Morgen mit meiner Großmutter. Was mir heute Morgen nach der Meditation plötzlich auftauchte, was völlig aus meinem Bewusstsein und aus meinem Erinnern eigentlich weg war. Und ich bin nicht jemand, die sich irgendwie viel mit Familie beschäftigt oder alten Dingen und darüber nachdenkt. Aber es war einfach eine Erinnerung, die mir auftauchte. Es ist auch nur was ganz Kleines, eine Erinnerung, die mir aus meiner Kindheit auftauchte. Und etwas ganz Einfaches, das damit verbunden ist und das uns aber als einfach als ein Beispiel an was erinnern kann. Meine Großmutter war eine ganz einfache Frau, wirklich in einem einfachen Sinne. Die kannte nur, ich glaube, auf dieser Welt zwei Orte. Das Dorf, in dem sie geboren ist, in der Eifel, in der kargen Eifel, und das Dorf, in das sie dann mit 17 Jahren verheiratet wurde. Das ist alles, was sie von der Welt kannte. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und also in diesem Sinne völlig einfach. Sie hat dann 7 Kinder geboren und die auch gut großgezogen und einen kleinen Bauernhof bewirtschaftet. Das war ihr Leben. Aber für mich, das war nicht eine Frau, die sehr emotional war oder sehr, was man vielleicht als Projektion auf eine Großmutter hat, ja, so eine, die einen in die Arme schließt. Und also sie war mir auch nie emotional sehr nah, aber sie hat immer einen großen Eindruck auf mich gemacht, weil sie in sich selbst so gerade war und so aufrecht und eine Würde in sich hatte und gleichzeitig eine Haltung wirklich von absolutem Dienen. Also ich habe nie gehört, dass sie sich beklagt hätte, obwohl ihr Leben sicher nicht einfach war. Und sie mir auch einmal erzählt hat, es hat eigentlich nur eine einzige nahe Situation zwischen ihr und mir gegeben. Ich meine, sie hatte viele Enkel, insofern ein einzelner Enkel spielte da nicht irgendwie eine große Rolle. Wo sie mir erzählt hat, dass es einen Moment in ihrem Leben gab, wo es ihr überhaupt nicht gut ging, nämlich die Nacht, bevor sie heiraten sollte. Da hat sie sich überlegt, ob sie nicht weglaufen oder sterben wollte. Sie hat selbst sehr früh ihre Mutter verloren und hat dann, glaube ich, 8 oder 9 Geschwister. Sie war die Älteste. Im Grunde halb groß gezogen und ist dann eben da verheiratet worden. Also das einfach nur zu ihrer Person. Also niemand, der irgendwie äußerlich besonders ist oder irgendwas hergibt im Leben oder darstellt. Aber was mich immer tief beeindruckt hat, wenn ich dort halt zu Besuch oder in Ferien war, weil sie lebte dann bei einem der Söhne und dessen Familie, der den Bauernhof übernommen hatte, war, wenn sie das Brot angeschnitten hat. Man hat damals auf dem Hof das Brot auch noch selbst gebacken. Das waren diese großen, krustigen Laiber, die auch so gut rochen. Und es war ein riesenlanger Holztisch, an dem ganz viele saßen und satt werden wollten. Und sie war dann diejenige, die das Brot nahm, das Messer in der Hand hatte, um dieses Brot anzuschneiden und dann dieses Kreuz auf das Brot gemacht hat und das Brot gesegnet hat, bevor das angeschnitten worden ist. Und diese irgendwo völlig selbstverständliche und leise Handlung, ja, das war nichts, war nicht wie in der Kirche, wo das was ganz Besonderes ist. Alle sind andächtig und alle lauschen und es hat was Ritualhaftes. Es war mir so ganz selbstverständlich. Es war so wie eine Bewegung. Sie nahm das Brot, sie nahm das Messer, also auch mit dem Messer, nicht? Sie machte immer, erst dieses Kreuz auf den Leibbrot, bevor sie das Brot anschnitt und es dann verteilt wurde und gegessen wurde. Und mich, ich glaube, das war die stärkste Erinnerung, die ich aus meinen Aufenthalten von dort mitnahm, abgesehen davon, dass da immer alle Kinder in einer Wanne gebadet wurden und ich dann immer als siebte oder achte dran kam und mich dem nicht entziehen konnte. Das war die andere Erinnerung, die geblieben ist. Und eben das mit dem Brot. Das ist mir heute Morgen eingefallen. Also ich meine, früher war das ja ganz üblich, dass man das Brot, bevor man es aß, segnete. Es kennen sicher noch mehr von euch oder haben das vielleicht noch früher mitbekommen. Und in einem christlichen Zusammenhang ist es dann eben das Kreuz. Und ich meine, wenn wir dahinter gehen und sehen, dass das Kreuz ein Symbol ist von der Verbindung zwischen Himmel und Erde, dann macht es ja auch Sinn für jemanden, der nicht christlich ist. Und es ist eigentlich Überbleibsel aus, was vielleicht vielen gar nicht mehr so bewusst war, aus einer Haltung heraus und einem Wissen heraus, dass wir als Menschen die Gabe haben, dass wir alles, womit wir in Berührung kommen in dieser Welt und was wir teilen und was wir mit der Schöpfung teilen, segnen können. Irgendwann haben wir zwar mitbekommen, dass Segnen irgendwelchen Oberhäuptern in irgendwelchen Hierarchien nur zugestanden wird, aber es ist nicht wahr. Da wir einen direkten Zugang zum göttlichen Licht haben, also wir alle, Frauen und Männer, und dieses Bewusstsein geschenkt bekommen haben und dass wir über unser Bewusstsein an der Schöpfung mit teilhaben können, können wir auch, oder ist es uns erlaubt, oder ist es uns möglich, alles zu segnen. Das Essen, das wir einnehmen, also alles ganz Irdische zu segnen, bevor wir anfangen zu essen, das Essen zu segnen oder das Brot ist halt eben der Inbegriff der Nahrung. Und es ist so einfach, wir müssen kein großes Ritual daraus machen. Also wir müssen uns nicht erst versammeln, wir müssen auch keine Gebete sprechen oder irgendwelche äußeren Formen dafür einhalten. Und es ist nicht mal nur in dem kleinen Kreis, in dem wir uns aufhalten oder in unserem verborgenen Zuhause, sondern es ist überall möglich. Ja, wenn ihr über die Wiesen lauft und über die Felder, ja, ihr könnt mit euren Händen das Gras streifen und damit das Gras segnen, wenn ihr das in einem bestimmten Bewusstsein tut. Also nicht mit euch selbst, mit eurer eigenen Energie, nicht mit irgendwas, was ihr von euch da reintun wollt, sondern einfach über das Erinnern an Gott. Und wenn wir uns das nur mal so wie jetzt einfach ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit holen, dann kommt es uns eigentlich völlig selbstverständlich vor und völlig einfach. Und dann kann man überhaupt nicht verstehen, warum wir das vergessen haben. Warum wir das nicht mehr nutzen. Und probiert es aus. Geht mal in den Wald und berührt in dieser Haltung einen Baum. Einfach, ihr braucht keinen Baum zu umarmen. Ja? Also es geht nicht um Tree-Hugging. Ihr braucht einfach nur einen Moment lang in dieser Haltung einen Baum zu berühren und eure Wahrnehmung zu öffnen, was von dem Baum zurückkommt. Das ist unglaublich. Das ist, ihr werdet merken, es kommt ganz viel Resonanz. Es kommt, was, darauf habe ich so lange gewartet. Und natürlich bleibt es nicht im Baum, weil der Baum hat seine Wurzeln in der Erde und ist darüber mit der Erde verbunden und darüber mit dem ganzen Planeten verbunden. Und die Resonanz kommt von der ganzen Erde. Und das Wunderbare dabei ist, dass wir Menschen mit der Fähigkeit gesegnet sind, dass wir über eine Berührung Liebe geben können. Dass wir sowas wie dieses Kostbarste, was es gibt, nämlich Liebe, also das, was wir von dem Geliebten, ja, von dem großen Geliebten bekommen und was sich auch im menschlichen Herzen spiegelt, dass wir das weitergeben können über Berührung, über unseren Atem, über unsere physische Existenz. Und das ist kein New Age-Fantasie, keine New Age-Fantasie, dass das möglich ist. Ich meine, wir haben das leider zu oft gehört, das mit Licht und Liebe und Love and Light und was weiß ich nicht alles und Licht geben. Und es ist einfach unglaublich abgegrast und wir haben es irgendwo zusammen mit bunten Farben und bunten Mandalas irgendwo gespeichert in der Ecke in unserem Kopf. Aber es ist Realität, ohne dieses gesamte Drum und Dran. Und ich meine, alle spirituellen Traditionen haben seit alters her im Grunde damit gearbeitet und das als eine Realität, also das als eine Basisrealität in ihrem System gehabt. Und da ist es wiederum so, dass interessanterweise wie ich kürzlich gelesen habe, es so ist, dass die Naturwissenschaft ihre Erkenntnisse sammelt und ihre Experimente macht, die damit völlig kompatibel ist. Das Lustige ist halt, dass sie davor stehen und sagen, dass sie sich völlig wundern, obwohl die Menschheit das auf einer anderen Ebene schon seit Jahrtausenden weiß. Man hat zum Beispiel durch Experimente herausgefunden, dass die menschliche DNS, ja, dieser Bestandteil in unseren physischen Zellen, durch unsere Gefühle beeinflusst wird. Ja, logisch, aber man hat es wissenschaftlich, ja. Man hat Versuche gemacht, man hat Experimente gemacht, man hat die DNS von einem Menschen getrennt und woanders aufbewahrt. Und der Mensch hat bestimmte Gefühle entwickelt und die DNS hat sich auch an diesem anderen Ort, wo sie gar nicht mehr bei den Menschen war, verändert in eine bestimmte Richtung, so wie sie sich bei den Menschen an dem Ursprungsort verändert hat. Also erstens mal hat sie sich verändert, aber das Interessante ist eben auch, dass sie sich verbindet. Und dass es, wenn man sich das klar macht, also das zeigt ja auch nochmal die Verbundenheit, dass wir an einem Alltag, wo wir unter Menschen kommen, ganz oft irgendwie einen Austausch von DNS haben, allein durch einen Händedruck, ja, verbleibt ein Teil unserer DNS an der Hand, also durch ein Händeschütteln an der Hand eines anderen Menschen. Und wir gehen auseinander und ich habe ein bestimmtes entwickeln, ein bestimmtes oder öffne mich für ein bestimmtes Gefühl von Liebe in mir, dann ist es sofort auch in der DNS, die längst an der Hand des anderen Menschen ist. Ja. Das haben Sie herausgefunden. Ich meine, ich finde das irgendwie Interessant. Und sie haben halt eben auch herausgefunden, dass die menschliche DNS tatsächlich die Materie, die Umwelt beeinflussen kann. Also sie haben das wissenschaftlich herausgefunden. Wir reden darüber und sagen, wir können das anwenden. Und dann, ja, natürlich, irgendwie so spirituell. Sie haben Röhren genommen und haben diese Röhren leer gemacht, ja, und haben ein Vakuum entstehen lassen. Und die Wissenschaftler wussten aber, also wenn da nichts mehr drin ist in der Röhre, wenn alle Luft draußen ist, wenn darin ein Vakuum ist, dann ist da trotzdem noch was drin. Was dann nämlich noch darin ist, sind Photonen, Lichtteilchen. Das ist eine physikalische Einheit, das sind physikalische Lichtteilchen. Und man hat diese Photonen beobachtet, wie die sich in der Röhre bewegen. Und man hat festgestellt, dass die sich ganz chaotisch und durcheinander, also nach keinem Struktur und keinem Muster, jedenfalls nicht für uns nachvollziehbar, in dieser Röhre bewegen. Das hatten die Wissenschaftler auch erwartet, dass das so sein sollte. Das war wohl schon klar. Und was sie dann gemacht haben, war, dass sie DNS hinzugefügt haben in diese Röhre, menschliche DNS. Daraufhin haben sich die Lichtteilchen geordnet, in eine bestimmte Struktur gebracht, also nicht mehr völlig chaotisch bewegt, sondern in ein bestimmtes Muster und in eine bestimmte Struktur gebracht. Dann hat man die DNS wieder rausgenommen und hat erwartet, dass die Lichtteilchen dann wieder chaotisch durcheinander wirbeln. Das war aber nicht der Fall. Was wiederum diesen Wissenschaftlern gezeigt hat, dass tatsächlich die Materie nachhaltig beeinflusst wird. Also nicht nur für den Moment der Berührung und auch das, worüber wir gestern gesprochen haben, was einmal verbunden war, wird nicht mehr getrennt. Und wenn wir uns das für uns insgesamt klar machen, dann verdeutlichen, dann wird uns klar, wie sehr und wie nachhaltig wir unsere Umwelt und im Grunde die ganze Welt, ja, mit beeinflussen. Und dass es eben einen unglaublichen Unterschied macht, in welcher Haltung und in welchem Gefühl wir uns in der Welt bewegen oder eben wissenschaftlich ausgedrückt unsere DNS verteilen. Ja. Und dann wird es auch so klar, dass es das nicht braucht, dass wir überall rumlaufen und predigen und Leute über Worte oder missionieren an Gott erinnern, sondern dass wir einfach die Türklinke, die wir anfassen und die nach uns noch so viele Leute anfassen, im Erinnern an Gott berühren. Und ich denke umgekehrt natürlich, je nachdem, was. Also es gibt ja noch viele andere Gefühle im Menschen. Dementsprechend beeinflussen wir unsere Umgebung auch, wenn wir nicht so gute Gefühle haben. Und wir kennen das ja auch aus dem Leben. Selbst die Gegenstände sind ja nicht nur die Menschen, selbst die Gegenstände, alles um uns herum resoniert auf unseren eigenen Zustand, auf unsere Haltung, mit der wir die Dinge tun in dieser Welt. Ihr wisst alle, dass die Materie reagiert, wenn ihr schlecht gelaunt seid, oder irgendwas völlig verquer ist in euch, dann wird auch euer Schreibtisch schlecht gelaunt oder euer Auto, das ihr fahrt. Die Maschinen, die ihr bedient, selbst die Maschinen reagieren. Die Gläser fallen wie von Geisterhand gelenkt aus euren Händen und zerschellen am Boden. Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen und das nochmal auf unser Thema hier beziehen und auf dieses weibliche Licht, das wir in unserem Körper tragen, dann wird es auch nochmal verständlicher, warum es diese physische Dimension braucht. Also wenn wir dieses Licht, dieses Schöpfungslicht, dieses Licht von weiblicher Weisheit, dieses instinktive Wissen um die Schöpfung, die in diesem Licht enthalten ist, dass wir dieses Licht der Welt geben können und wie wir über diesen Weg im Grunde unseren Beitrag geben können und die Verantwortung wieder dafür übernehmen, die wir eigentlich haben, dass das Licht in der Schöpfung wieder erwachen kann. Es ist eins in dem Zusammenhang, wenn wir das, womit wir uns gerade befassen, nämlich den Zugang zu diesem Licht in uns selbst wiederfinden und das in uns selbst wieder zum Leben zu erwecken. Dabei ist eines noch wichtig, was mir aufgetaucht ist und wo ich nochmal die Aufmerksamkeit drauf lenken wollte, nämlich, dass wenn wir es dann leben, weil das ist ja der nächste Schritt, den Zugang dazu finden ist das eine und es dann wirklich zu leben und ins Leben, und zwar in den ganz konkreten Alltag zu bringen, ist das andere, dass wir das in der Ganzheit tun. Seht ihr, wir sitzen hier in einem bestimmten, aus dem Alltag herausgehobenen Zusammenhang. Ja, es wird eine bestimmte Energie bereitgestellt, es wird ein bestimmter Raum bereitgestellt, innerhalb dessen wir unser Bewusstsein auf eine bestimmte Ebene einschwingen können und das auch zusammentun. Also wir haben uns gemeinsam auch dafür, weil das ist alleine nicht möglich. Aber es ist wichtig, das in die Ganzheit des Lebens zu bringen. In Umstände und Zusammenhänge, in denen alles mögliche andere auch enthalten ist. In denen die Atmosphäre nicht so bereitgestellt ist, wie sie hier ist. In denen wir auch akzeptieren, dass alles mögliche andere vorhanden ist. Also ich meine, wir haben das Glück, an diesem Wochenende ein relativ harmonisches Wochenende zu haben. Ich nehme das jetzt einfach mal als ein Geschenk. Aber das Leben und die Welt ist nicht immer so harmonisch. Und wir können nicht hingehen und die Dinge, die wir als störend empfinden, ausmerzen. Das geht nicht. Ja, wir müssen sie mit reinnehmen. Wir müssen auch das, was in uns nicht so harmonisch ist, mit reinnehmen. Und wenn man ganz ehrlich mit sich selbst ist, bekommt man auch das Gefühl, es ist erst dann echt und wahr, wenn es in der Ganzheit ist, wenn es in der Ganzheit gelebt ist, wenn alles mit drin ist, was zum Leben dazugehört. Und wenn wir selber alles im Grunde mit hineinbringen, also man sollte nicht die Illusion haben, man ist dann irgendwie pur weiblich. Eine pur weibliche Welt gibt es nicht und es ist auch gut, dass es sie nicht gibt, um Gottes Willen. Ich meine, das Männliche ist gleichzeitig vorhanden und auch in uns sind männliche Teile und Teile, die einfach nicht weiblich sind oder weniger weiblich. Auch die gehören mit da rein in diese Situation. Und mir ist in diesem Zusammenhang auch nochmal ein Beispiel eingefallen, das weit zurückliegt, etwas, was ich selbst erlebt habe. bei dem mir das so klar geworden ist, wie wichtig das ist, dass die Dinge in der Ganzheit geschehen und dass wir sie auch in dem Bewusstsein, also es kann nur wirklich wirken, wenn es in dem Bewusstsein von Einheit in die Welt kommt, wenn es sich nicht isoliert. Weil es ist eine Gefahr, es gibt eine Gefahr im Weiblichen, dass wenn es sich zu sehr auf sich selbst konzentriert, dass es sich isoliert. Und diese Isolierung, also aus einer Ganzheit raus isoliert, und diese Isolierung führt zu Machtdynamiken. Also wir haben das gesehen in dieser ganzen feministischen Bewegung, ja, die im Grunde viel in Machtdynamiken geendet ist. Es neigt auch dazu, das hängt natürlich mit der Macht zusammen, sich in einem gewissen Überheblichkeitsgefühl einzurichten. Ja, man, Frauen bekommen Power und es passiert dann ganz leicht, dass wenn sie, deshalb ist es so schwierig, Frauen Power zu geben, ja, weil wenn sie die Power bekommen und sie annehmen, dann passiert es ganz leicht, dass sie sie dazu nutzen, über andere zu haben, also dass sie sich besser fühlen. Und wenn es nur so ist, dass sie sich besser fühlen, dass sie sich überlegen fühlen, dass sie glauben, sie haben jetzt nun, tragen den Stein der Weisen in sich. Deshalb habe ich so betont, es gehört uns nicht. Und das weibliche Licht ist etwas, das ist nicht für die Frauen, das ist für alle, das ist für die ganze Menschheit, wenn es der Welt wieder gegeben wird, dieses Licht, dieses Wiedererwecken dieser weiblich, göttlich-weiblichen Energie. Mir ist eingefallen, es ist auch nur eine ganz kleine Begebenheit, aber ich fand das im Nachhinein ganz interessant, als ich vor vielen, vielen, vielen Jahren, das ist schon lange her, also in meinem jungen Erwachsenenalter, habe ich eine Zeit lang in Dänemark mit Frauen auf einem Stück Land gelebt. Und wir haben dieses Land beackert, ich meine auf sehr weibliche, chaotische Weise. Wir hatten ein paar Kühe, die wir gemolken haben und haben uns eigentlich nur von dem ernährt, was wir da auf dem Feld geerntet haben, von den Eiern, die uns die Hühner gelegt haben. Ein paar Hühner hatten wir auch und die Milch, die die Kühe uns gegeben haben. Hin und wieder, wenn genug Geld eingesammelt war, haben wir dann auch bei so einem Bio-Großhandel ein paar Körner gekauft und uns dann Brot gebacken, aber das war schon was Besonderes. Und es war ein Leben im Grunde ganz, also wir haben in ganz einfachen, selbstgezimmerten Hütten gelebt. Und es war ein Leben ganz nah mit der Erde, ganz nah verbunden. Und es war nicht ein Leben im Süden, ja, es gab harte Winter da. Wir hatten kein elektrisches Licht, wir hatten nur Kerzen und Feuer. Oft nur Feuer. Und es war im gewissen Sinne, war es auf einer Ebene, war es ein Leben ganz im Einklang. Also wir haben die Sterne beobachtet, wir haben wirklich nah mit der Erde gelebt. Wir wollten herausfinden, wieder diese alten Gesetze und diese alte Nähe zur Erde und dieses Leben im Einklang mit der Natur wiederfinden. Und wir haben, ich meine, aus weiblicher Sicht war es im Grunde paradiesisch. Und es war ein großes, abgestecktes Land, drumherum war nichts. Also wir waren wirklich für uns und wollten das auch herausfinden im Grunde oder eine Zeit lang leben. Was das bedeutet, mit diesen ursächlichen weiblichen Qualitäten zu leben und auch wieder eine weibliche Spiritualität wiederzufinden. Und haben Reisen gemacht, also archetypische Reisen und verschiedene hatten bestimmte Heilungsausbildungen oder Fähigkeiten und haben das geteilt und haben eben unsere Kühe gemolken, die fürchterlich wild und chaotisch waren und öfter den Eimer umgetreten haben, als dass die Milch drin geblieben ist und die wir immer wieder einfangen mussten, weil wir haben sie natürlich frei gehalten. Und es war eigentlich, es war das, was wir gesucht haben und was wir in dem Augenblick leben wollten. Und eines Nachts oder eines Tages war diese Idylle in Anführungsstrichen jäh durchbrochen, dass an den Grenzen dieses Landes, was sich Frauenland nannte, Bauarbeiter auftauchten. Und das war ein Riesenschock. Aber wir hatten keinen Einfluss darauf. Es war außerhalb der Grenze dieses Landes. Dieses Land hatten ein paar Frauen halt gekauft und es zog halt hin, wer da hinzog und lebte dann halt da eine Weile. Und es kam also im Grunde das heran, was wir nicht wollten und ausklammern wollten, um was herauszufinden. Und diese Bauarbeiter, diese Männer, die spähten natürlich auch über die Grenzen. Also wir waren nicht mehr wirklich von uns. Es kursierte auch das Gerücht, dass in irgendeiner Zeitschrift Fotos von barbusigen Frauen bei der Feldarbeit erschienen sind, weil irgendwelche heimlichen Paparazzi-Fotos gemacht worden sind wohl. Ich habe es nie gesehen, ich weiß auch nicht, ob es so war. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie verstörend das war. Und da wir aber friedlich waren, einigermaßen, haben wir natürlich nicht dagegen gekämpft, sondern wir haben einfach gewartet, dass sie wieder gehen, dass das wieder aufhört. Aber was stattdessen passierte und was sich herausstellte, war, dass sie Bohrtürme an den Grenzen des Landes bauten für Erdöl- oder Erdgasförderung, ich weiß nicht genau. Und dass ab da dann jede Nacht auf diesen Türmen gearbeitet wurde. Was bedeutete Flutlicht? Also diese Dunkelheit der Nacht, die natürlich auch eine wichtige Rolle spielte und wir hatten eben nur Feuer und sonst kein Licht. Flutlicht, man konnte die Sterne auch nicht mehr wirklich sehen. Der Lärm von diesen Bohrtürmen dabei und alles in der Nacht, wo die Nacht halt eben ja auch noch eine besondere Bedeutung hat. Die Erde wurde aufgerissen. Also es ist all das geschehen, das uns im Grunde ja auf den Weg geschickt hat, irgendetwas zu suchen und zu finden, was das ändert. Ja. Und es hat all diese Schmerzen berührt. Die Erde wurde aufgerissen, direkt an der Grenze dieses Landes. Die Dunkelheit der Nacht war zerstört durch dieses Flutlicht. Und dann hatten wir auch noch die ganze Nacht die Stimmen dieser Männer, die wir hier eigentlich erstmal nicht hören wollten, um was rauszufinden. Und es war auch klar, dass das ist nicht morgen oder übermorgen weg. Und das war eine Situation, mit der natürlich sehr unterschiedlich umgegangen wurde und die letzten Endes dann zum Ende des Ganzen führt. Klar, irgendwann war das dann da vorbei. Aber was ich interessanterweise eines Nachts, als ich da in meinem Shelter lag, festgestellt habe, und was ich mir eine ganze Weile nicht eingestehen konnte, war, dass es für mich unglaublich tröstlich war, diese Stimmen dieser Männer auf diesen Bohrtürmen zu hören. In all dem, was es eigentlich bedeutet hat, deshalb habe ich so ausgewalzt vorher, dass ich auf einmal das Gefühl hatte, es kommt was zurück, was auch dazugehört. Und ich habe es plötzlich geliebt, also ich musste mir das eingestehen, weil das natürlich erstmal überhaupt nicht in diese Welt reingehörte. Ich habe es plötzlich geliebt, einfach nur diese Stimmen zu hören, diese männlichen Stimmen auf diesen Bohrtürmen. Ich dachte, aha, die Welt ist noch da. Wir sind nicht isoliert, wir sind nicht draußen. Und plötzlich wurde das, was passierte, erst real für mich. Und ich habe gemerkt, es war vorher irgendwo einfach nicht real. Es war nicht wirklich. Es kam was zusammen und die Welt war plötzlich wieder ganz. Und ich habe mich unglaublich entspannt darin. Und das hat, obwohl es ja eigentlich ein völlig unfriedlicher Anlass war, hat es irgendwo einen Frieden in mir gemacht, was ich mir natürlich erstmal gar nicht wirklich eingestehen konnte. Und ich habe plötzlich festgestellt, wenn es meine Nacht nicht war, dass ich es richtig vermisst habe, diese Stimmen zu hören. Es hat die Welt ganz gemacht, es hat, und dadurch real. Und das ist natürlich ein extremes Beispiel, auf eine gewisse Art, weil so leben wir ja nicht heute und jetzt. Und dennoch zeigt es irgendwo, wie wichtig es ist, bei aller Suche nach dem Weiblichen die Ganzheit nicht aus dem Blick zu verlieren. Und zwar mit allem, was dazu gehört. Nicht irgendeine fiktive, harmonische Ganzheit. Die nicht wirklich existiert. Sondern mit allem, was zum Leben dazu gehört. Und deshalb ist es eben so, und ich denke, das muss ich einfach hier in diesem herausgehobenen Zusammenhang, habe ich das Gefühl, nochmal betonen, die weibliche Weisheit in uns aufspüren, das Weibliche wieder erwecken und es dann zurückzugeben in die Welt und ihm, das ist keine spirituelle Trockenübung. Das hat was mit Leben zu tun, und zwar mit allem, was zum Leben dazugehört. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt das Leben, wenn das euch gepackt hat, wenn ihr das Gefühl habt, ja, ich fühle das, das ist meine Sehnsucht und das hat was mit mir zu tun und ich möchte das geben, dann bitte versucht es nicht spirituell zu machen. Versucht es nicht heilig zu machen. Versucht nicht heilig dabei zu sein oder spirituell zu sein. Weil dann habt ihr es erstickt, bevor es gelebt wird. Und dennoch ist es wichtig, dass wir gleichzeitig immer achtsam sind mit unserer eigenen Haltung, mit unserer inneren Haltung, mit dem, was sich in unserem Innern abspielt. Ihr wisst, wir sind alle Menschen. Und dabei, wie die Sufis sagen, den Spiegel des Herzens polieren und nicht nachlassen, damit an uns selbst zu arbeiten. Und gerade deshalb ist es so eine große Chance, also für Menschen, die sich auf einem spirituellen Weg befinden und an dieser Arbeit teilhaben, weil diese Arbeit ja nur Sinn macht, wenn wir dabei nichts für uns selbst wollen. Und nur so kann sie wirken. Und da gibt es so viele Fallen. Und da gibt es auch in Frauen so viele Fallen, dass es daneben geht und Versuchungen, dann doch was für sich selbst haben zu wollen. Und manchmal habe ich den Eindruck, Frauen sind dabei viel raffinierter noch als Männer oder etwas in Frauen, die Dinge dann irgendwie so hinzukriegen, dass sie doch irgendwo ego-kompatibel werden. Und subtiler auch. Ich meine, bei Männern ist es offensichtlicher. Da ist dann Macht und Power und was weiß ich. Bei Frauen ist es raffiniert und subtil. Wenn wir Tausende und Tausende von Jahren zurückgehen, es ist schon einmal so gewesen, dass die Frauen ihren eigenen Brunnen vergiftet haben. Und diese Gefahr ist nicht zu dieser Zeit nicht gebannt, das kann wieder passieren. selbst im ganz Kleinen kann man sie in ganz, ganz kleinen Ansätzen, nicht groß und auch nicht mit großen Auswirkungen, aber man kann in kleinen Ansätzen das beobachten, dass solche Versuche da sind. Wahrscheinlich unbewusst, aber sie sind da. Und es kommt manchmal aus Richtungen, aus denen man es gar nicht vermutet. Ja, dann ist sie niedrig. Und wir wissen halt, dass der größte Feind dabei nicht von außen kommt, sondern in uns selbst sitzt. Es ist nicht so, dass jetzt im Moment die Gefahr so riesengroß ist, aber es gibt sie. Und das ist eigentlich unglaublich, weil das Wasser ist die Essenz des Lebens. Und es ist der Brunnen, aus dem wir schöpfen. Es ist die Quelle, ja, aus der wir das reine Wasser schöpfen. Und es ist eigentlich eine Unglaublichkeit, dass überhaupt der Mensch die Möglichkeit hat, das Wasser zu vergiften, aber er hat sie. Es ist interessant, mir ist es immer aufgefallen, kein Tier verschmutzt das Wasser, das es trinkt, nicht mal ein Tier. Ich hatte auch mal Ziegen und habe festgestellt, nicht ich allein, mit ein paar anderen, und habe diese Ziegen gemolken. Wenn wir den Ziegen Wasser hingestellt haben zum Trinken, wenn da nur ein Strohhalm reingefallen ist, haben die das Wasser nicht mehr getrunken. Die sind unglaublich zickig. Mit so einem Reinheitsgefühl, ja, und haben selbst, also so störrig und zickig sie waren, und total darauf geachtet, dass sie nicht das Wasser, was da stand, selbst verschmutzen oder da reintreten oder was auch immer. Und es ist eigentlich, ja, ich meine, es ist das Schlimmste eigentlich, was passieren kann, wenn Frauen, die eigentlich die Hüterinnen der Quellen sind, ja, das sind sie. Das Weibliche hütet die reinen Wasserquellen, die ins Leben kommen, wenn sie selbst dieses Wasser und diese Brunnen vergiften. Und da sind wir einfach alle, ohne Ausnahme aufgerufen, wirklich immer wieder nach innen zu gehen und zu prüfen. Und ich meine, wir machen alle Fehler, natürlich. Wir machen alle Fehler und niemand von uns kann das durchhalten, ein Leben zu führen, wo man niemanden verletzt. Auch wenn wir das gerne so machen würden. Aber wir haben die Möglichkeit, erst recht, wenn wir auf einem Weg sind, auf dem wir meditieren, und wenn wir auf einem Pfad sind, wo wirklich uns auch viel gegeben wird und wo auf uns geachtet wird und wo nach uns geschaut wird, dass wir selbst immer wieder unsere eigenen Motive überprüfen. Und dass wir mutig genug sind, bestimmte Muster, die wir übernommen haben, hinter uns zu lassen und loszulassen, dass wir dieses Muster zum Beispiel von Konkurrenz und Wettbewerb, was eigentlich ein männliches Muster ist, gehen lassen, dass wir lernen zu vertrauen, dass auf diesen organischen Fluss, der alles miteinander verbindet, statt die Dinge einzeln herauszustellen und gegeneinander abzuwägen. Und dass wir genauso natürlich den Mut haben, dass in Situationen, wo wir das Gefühl haben, das stimmt nicht, herauszutreten und es hinter uns zu lassen und unsere Energie da rauszuziehen. Und in gewisser Weise sind wir da alle ganz auf uns selbst gestellt. Es gibt niemanden, der uns irgendwie sagen kann, was richtig ist oder was falsch ist und wo es lang geht und wie wir das zu machen haben. Und das wiederum bringt uns absolut in die eigene Verantwortung. Ich habe das sehr deutlich gespürt, als ich heute Morgen früh in diesem Raum meditiert habe. Es war wunderbar, es war leer und es war unglaublich friedlich. Es war diese Verbindung von Leere und einem Frieden darin. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist der Punkt jetzt, an dem wir sind. Und das bedeutet, dass wir wirklich jetzt alle in der eigenen Verantwortung sind. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, aber es war plötzlich so klar, dass es das auch bedeutet als Folge. Dass wir das, was wir erwecken wollen und da bringen wollen für ihn, dass wir das auf niemand anders mehr projizieren können. Oder darauf warten, dass jemand anders das für uns lebt. Oder dass jemand anders das uns vorlebt oder uns sagt, wo es lang geht. Sondern dass wir wirklich in der eigenen Verantwortung sind und auf unsere ganz ureigene Weise jeweils leben, dass es auch ganz unterschiedlich ist. Und natürlich heißt es nicht, dass wir völlig isoliert sind dabei und allein sind, weil wir haben zu anderen Zeiten hier darüber gesprochen, dass es ein Netz gibt, dass es auch ein Netz des Weiblichen gibt, in das wir uns jederzeit eintunen können. Und in dem wir eine Verbindung spüren und spüren können, wie die Energie durch das gesamte Gewebe fließt. Und sicher brauchen wir das auch von Zeit zu Zeit, dass wir uns hier physisch in dieser Welt begegnen und austauschen. Aber gleichzeitig gibt es eine Verantwortung, die ganz bei uns selbst liegt. Und das heißt auch, dass ihr, wenn jemand von euch weiß, wie es weitergeht, bitte teilt es mir mit und wartet nicht darauf, dass ich das weiß.